herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind.
Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich freue mich riesig auf eine wundervolle Podcast-Folge mit der lieben Maria zum Thema unperfekt und authentisch Mama sein. Maria hat ein ganz großartiges Instagram-Profil. Jedes Mal, wenn ich auf ihrem Profil bin, lache ich entweder herzlich oder bin ganz gerührt, weil sie eben auch über so viele tiefgründige Themen spricht und vor allem so ehrlich und authentisch auch darüber spricht, dass das Leben als Mama manchmal einfach nicht perfekt ist. Und genau über dieses Thema sprechen wir heute, Maria. Vielleicht magst du noch ein bisschen ergänzen. Ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich bin Maria, ich bin 37 Jahre alt, bin dreifach Mama, habe 3 Söhne, wohne in einem kleinen Ort in Bayern und auf meinem Kanal geht es, wie schon gesagt, um das Mama-Sein, das oft unperfekt ist und chaotisch, aber völlig in Ordnung so. Dann gibt es kleine Fitness-Motivationen zwischendurch. Es gibt was zum Lachen. Und ich spreche auch über meine Autoimmunerkrankung. Und ja, ich glaube, so würde ich es beschreiben, meinen Kanal.
Ja, und ich glaube, du möchtest mit deinem Kanal ja auch Mamas zeigen, dass nicht immer alles perfekt sein muss, oder?
Weil genau, oder diesen Druck.
Das ist ja, glaube ich, die Welt, in der wir leben, in der ja oft so suggeriert wird, bei den anderen läuft es besser oder die eine Mama hat alles im Griff und hat ja alles so strukturiert und organisiert und das ist eigentlich bei ganz vielen zu Hause manchmal zugeht, ja, wie im Affenzirkus. Yeah. Das wissen, glaube ich, viele gar nicht oder denken vielleicht manchmal, dass es nur bei einem selbst so ist.
Genau, und das ist halt was ganz Normales, was aber, finde ich, auf Social Media immer so ein bisschen so aussieht, als wäre es überall anders perfekt und als würde es überall rundlaufen und dann hinterfragt man sich selber und eigentlich ist es, also es ist, glaube ich, nirgends perfekt und ich finde es irgendwie, ja, ich finde es viel schöner, wenn es authentisch ist und wenn ich mich doch da auch irgendwie abgeholt fühle und ich glaube, es ist ganz normal, dass es eben so ist, wie es ist und das kann man ja auch kommunizieren. Es macht mir viel mehr Spaß als irgendwelche perfekt geskripteten Alltagsvideos zu sehen oder so. Deswegen, also ich finde es einfach schön und ich weiß auch, dass ich da oder ich versuche damit den Druck so ein bisschen rauszunehmen von dieser perfekten Instagram-Welt, um zu zeigen, okay, schau, das ist ganz normal, es läuft mal chaotisch, es ist ein Auf und Ab, es läuft mal besser, es läuft mal schlechter, aber es geht uns allen so, wir sitzen alle im selben Boot und wenn wir uns gegenseitig unterstützen und ja. Dann ist alles einfach nur halb so schlimm irgendwie und einfach ehrlich miteinander sind.
Ja, genau, weil ich glaube, auch genau dieser Punkt ist so wichtig, dass gerade auch Mamas sich untereinander unterstützen, anstatt vielleicht irgendwelche Tipps zu geben oder von oben herab vielleicht jemanden zu verurteilen oder zu bewerten, weil ich sage auch immer, das ist ja auch so meine Arbeit, es ist ja, jeder steckt in seiner individuellen Situation und wir dürfen niemals denken, dass das, was bei uns funktioniert, vielleicht auch bei jemand anderem funktioniert und das finde ich an deinem Kanal auch so schön, dass du nie so von oben herab sagst, mach das so oder mach das so, dann wird es besser, sondern du sagst ja immer, bei uns funktioniert das ganz gut oder ich habe es bei uns persönlich gemerkt, dass es ganz gut ist. So ist es auf meinem Kanal ja auch. Ich sage immer, das sind alles nur Anregungen und Tipps. Ja. Das heißt noch lange nicht, dass es zu dir passt, sondern nimm dir das, was eben sich auch gut anfühlt. Und was ich schön finde, Maria, du hast ja vorher auch gesagt im Vorgespräch, dass du gar keine Filter verwendest, dass du ganz bewusst diesen Alltag auch mal zeigst, wie er unperfekt sein kann. Ja. Magst du vielleicht mal beschreiben, wie du auch dazu gekommen bist? Weil ich kenne ja die Hintergründe schon ein bisschen. Du hast da ja auch so einen Weg hinter dir.
Ja, Also das, wie du schon sagst, hat natürlich auch alles einen Grund. Und ich habe mit Instagram angefangen, ich glaube so richtig 2017. Und damals war diese Instagram-Welt perfekt. Also es war wirklich alles, jedes Bild war perfekt, bis ins Kleinste bearbeitet. Es war früher auch noch nicht so einfach wie heute. Also da heute einfach einen Filter drüber legen, fertig. Damals musste man das echt noch, musste man sich damit stundenlang eigentlich befassen. Also du musstest dir da wirklich, musstest wirklich viel Zeit investieren. Und irgendwie war es so, dass halt eben alles immer perfekt sein musste und immer alles ja, ins perfekte Licht gerückt und so weiter. Und dann wurde mein Kanal größer und größer, so ein bisschen gewachsen. Und ich habe natürlich, wollte dem ganzen Druck natürlich standhalten. Also ich wollte da natürlich alle Influencer oder alle Leute, die da ein bisschen Reichweite hatten, waren so super perfekt. Und natürlich wollte ich das ja auch. Und ich habe dann schon gemerkt, dass das halt ein gewisser Druck ist, der dann auf einem lastet und was es mit einem macht. Und irgendwann war es auch so, dann haben wir uns getrennt. Also ich bin geschieden inzwischen. Und dann habe ich in diese perfekte Mama-Welt eigentlich gar nicht mehr so richtig reingepasst und hatte auch gar keine Lust mehr, mich so zu verbiegen das so darzustellen, als wäre alles mega, mega perfekt. Und ich dachte mir, oder ich habe mir dann selber den Druck genommen und habe dann einfach darauf verzichtet. Das war am Anfang zwar ein bisschen schwer, weil gerade auch in der Story oder so, wenn man dann, also man hat früher in der Story eigentlich immer Gesichtsfilter verwendet. Nicht so krasse wie heute, aber einfach so, der Teint war ebener, die Augen waren ein bisschen größer. Also so, das hat schon einiges ausgemacht. Das war zwar noch natürlich, aber ja, es hat schon was ausgemacht. Und ich habe dann irgendwann das alles weggelassen. Und natürlich habe ich mich dann, wenn ich mich in der Kamera gesehen habe, gedacht, okay, wow, die anderen sehen alle viel besser aus und so weiter. Aber ich wollte den Druck halt bewusst rausnehmen, auch für die anderen, die mich dann sehen und sich denken, ja, es ist ganz normal, dass es chaotisch ist, dass im Wohnzimmer Kinderspielzeug rumfliegt oder dass es nicht perfekt aufgeräumt ist, nicht perfekt geputzt ist, dass man mal einen Pickel hat oder dass man nicht geschminkt ist oder nicht perfekt gestylt und so. Und so habe ich mich dann immer sicherer gefühlt und habe halt auch das Feedback bekommen von anderen, die das halt gut fanden, weil die eben auch sich diesem Druck ausgesetzt fühlten, der auf Instagram quasi herrschte, und denen hat es dann quasi auch gut getan, jemand Normales zu sehen, und genau. Ja, so, und es ist bis heute geblieben, also das, es gibt zwar manchmal lustige Gesichtsfilter, also ganz lustige, dass ich dann aus wie ein Clown oder so, aber das passt dann halt irgendwie zu einer Story, aber so diese Beauty-Filter und so, das ist, ja, finde ich schwierig.
Einfach alles weg, ja. Und ja. Das darüber, das auch so nach außen zu transportieren, das ist so, so wertvoll.
Ja, das hat mir halt geholfen. Also das war für mich, es war für mich ein Prozess und hat mich aber darin bestärkt und hat mir auch geholfen, mit dieser Instagram-Welt wieder besser klarzukommen. Und die, also mir war es dann auch nicht mehr wichtig, dass es perfekt war. Mir war es dann eigentlich, und ich fand es aber auch nicht schlimm, dass es bei manchen, also ich habe aufgehört mit diesen Vergleichen. Ich habe, also natürlich ist es schon so, dass ich Instagram-Profile sehe, die total schöne Bilder und so haben, finde ich ja auch schön. Ich poste jetzt auch nicht mich in, also wie soll ich sagen, es ist ja trotzdem wie ein Bilderbuch und natürlich würde ich da auch kein Bild hochladen, was ich total schlimm finde, aber es ist halt einfach echt. Ich zeige mich auch mit meiner, ich habe mit der Haut viele Probleme und so weiter. Ich zeige mich auch dann eben mal mit so einem, mit dem entzündeten Gesicht und so, weil ich es einfach wichtig finde zu zeigen, okay, das ist auch halt echt und es gehört auch dazu. Genau, ja. Und mir hat es eben geholfen, dass ich den Druck für mich selber auch rausnehme, also dass ich mich nicht mehr vergleiche mit den anderen Profilen so oder mit anderen Leuten und dass ich...
Das, und das ist so wichtig auch, Maria, weil darüber lebst du ja auch deinen Kindern was ganz Wertvolles vor. Denn ich schreibe ja gerade ein Geschwisterbuch und habe jetzt gerade vorher erst das Kapitel zum Thema Wettkampf fertig geschrieben. Ja. Und es ist ja so, dass Eltern ganz oft genervt sind vom Wettkampf ihrer Geschwisterkinder und dass Eltern ganz schwer damit umgehen können, wenn da so eine Konkurrenz da ist. Und dann habe ich jetzt gerade so einen kleinen Absatz geschrieben zum Thema Selbstreflexion, weil ich glaube, ganz viele Mütter insbesondere stehen unterbewusst eigentlich immer in einem direkten Konkurrenzkampf mit anderen Müttern oder sind im direkten Vergleich, der ihnen allerdings eben so gar nicht gut tut, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Und also ich will das gar nicht verurteilen, sondern einfach nur darauf aufmerksam machen, dass es einem vielleicht manchmal gar nicht so gut tut, immer zu schauen, was können denn andere besser, sondern vielleicht wenn dann eher, also so habe ich es jetzt auch bei den Geschwisterkindern empfohlen, zu sagen, oh, das feiere ich so sehr an der anderen Frau und genau. Das nehme ich als Vorbild und genau. Möchte auch dahin. Also das ist zum ja. Beispiel mein Ansatz. Ich liebe Frauen, ich liebe tolle, erfolgreiche Frauen und
ich auch.
Ja. Immer, ich kann von jeder Frau so viel lernen.
Genau.
Ja?
Ja.
Deswegen liebe ich auch immer meinen Dienstag, wenn ich Podcast-Folge aufnehme, weil ich eigentlich nur so Frauen wie dich treffe, die inspirierend sind. Und das ist so, so schön, finde ich, wenn wir diesen Blick verändern und
ja, genau.
Das auf das Thema vergleichen, gucken und wenn dann so als Anreiz sehen, auch sich weiterzuentwickeln und sich inspirieren zu lassen. Und dann sind wir auch nicht so im Mangel, sondern eher so in dieser Fülle. Dann denken wir eher, okay, das ist was, das finde ich ganz beeindruckend, da orientiere ich mich dran und sehe das so ein bisschen als Leitstern für mich.
Ja.
Das finde ich total wertvoll.
Ja, finde ich auch. Aber es ist halt oft noch so, dass es, also vor allem beim ersten Kind ging es mir so, dass du super viel Input von allen Seiten bekommst, egal von wem, sei es irgendwie die Nachbarschaft, die eigene Schwiegermutter oder die Freundin oder so, die dir, und die erzählen dir dann, du musst es so und du glaubst es ja auch. Also du musst es so und so machen und dann machst du das und es funktioniert nicht und so weiter. Und irgendwie ist es schon auch viel so eben oft gefühlt nicht so das Miteinander, so wie du es jetzt beschreibst, das finde ich nämlich inzwischen auch. Ich finde, wir können alle voneinander lernen und können uns einfach die wertvollen Sachen quasi ziehen und uns gegenseitig unterstützen und nicht, also miteinander reden und nicht übereinander reden. So, ne? Das habe ich auch auf jeden Fall immer mehr gelernt und das ist auch mein Ding. Aber beim ersten Kind habe ich das extrem gespürt, dieses Untermüttern auch, dieser Konkurrenzkampf, der mich total auch verwundert hat, weil wir ja alle in einer Situation, also gerade wenn du das erste Mal Mutter wirst, wirst du ja mit Situationen konfrontiert, die dich überfordern. Und anstatt, also oft war es dann so, dass du nicht unbedingt Hilfe bekommen hast, sondern so, wie du es eben sagst, so von oben herab, ja, aber das musst du halt so und so machen oder lass ihn halt mal schreien oder ja, selber schuld, wenn du ihn immer gleich hochnimmst oder so, weißt du, so ein bisschen Kritik, ja. Aber deswegen finde ich das auch, ich finde, wir können alle immer voneinander lernen und das sollten wir vielleicht alle viel mehr tun.
Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe gestern in meiner Bindungsakademie, da bin ich Elternberaterin ausbilde, hatten wir gestern das Thema, dass es manchmal schwer ist, wenn wir jemanden beraten, nicht sofort den Lösungsweg vorzugeben. Ja, also das ist so die Kunst jetzt, also auch wenn ich jetzt eine Mama eine Beratung habe, braucht die in erster Linie mal Einfühlung und Empathie. Und da bringt es überhaupt nichts, wenn ich sage, mach A, B, C, D, E. Das kann vielleicht am Ende dann kommen, ja, wenn ich eine Strategie vermittelt, dass die Mama mich auch wirklich bewusst fragt, hast du Tipps oder so. Nur dieser erste Weg ist eben so schwer für viele jetzt auch, die in der Ausbildung sind, noch auszuhalten, weil sie in ihrem Kopf schon, auch weil sie selber oft auch Mütter sind, haben, es gibt den perfekten Weg. Ja, es gibt den Weg, den habe ich ausprobiert und der passt auf mich, also muss er auch auf dich passen.
Ja, genau.
Da sozusagen den Blick zu weiten und zu sagen, diese Mama hat eine ganz andere Persönlichkeit.
Genau.
Ja, die hat einen ganz anderen Hintergrund, die hat vielleicht weniger oder mehr Unterstützung, die hat andere Ressourcen und dann einfach zu sagen, weißt du was, was fühlt sich für dich denn eigentlich richtig an? Also hör auf dein Bauchgefühl und das machst du ja auf deinem Account auch so schön, dass du immer wieder auch da drauf, also immer wieder auch sagst, hört auf euch oder wie geht's euch damit? Das ist ja auch, glaube ich, so ein Ziel von dir, oder?
Auf jeden Fall, es ist halt super individuell. Das habe ich auch gemerkt, dass es natürlich, mir ist schon bewusst, dass diese Ratschläge sind im Endeffekt ja oft nur gut gemeint. Aber ich habe für mich festgestellt, meine Wahrheit oder meine, also das ist halt ist eine andere Sache. Also es funktioniert bei mir, aber bei allen, nicht bei allen anderen. Also das sind so, sind ganz individuelle Sachen. Wie du schon sagst, wir sind ja auch alle unterschiedlich. Die Familienkonstellationen sind unterschiedlich. Die Familienmitglieder in den Familien sind natürlich unterschiedlich. Und dann ist es eben ganz unterschiedlich. Natürlich kann man sich angucken, okay, wie funktioniert es bei den anderen? Es ist ja auch immer, finde ich, total spannend zu wissen, okay, wie handhaben die ihren Alltag so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, aber dann trotzdem auf sich selber zu hören und zu sagen, okay, also das ist schön, es funktioniert bei der Familie oder funktioniert für die Person. Für mich funktioniert es aus gewissen Gründen eben nicht. Und dann, also sich da nicht so drauf zu versteifen, sondern wirklich mal bei sich zu sein und in sich hineinzuhören, okay, was ist für mich und für meine Familie, für mein Umfeld, was ist das Beste? Und da muss man sich halt mit sich selber ein bisschen auseinandersetzen, um das zu spüren oder zu fühlen. Aber es ist es ja auf jeden Fall wert, natürlich. Und dann kann man sich ja den Input von außen noch ziehen, aber halt auf sich zugeschnitten dann im Idealfall, dass es funktioniert.
Maria, du hast ja vorher auch erzählt, dass du da so eine Entwicklung hinter dir hast, dass du vorher ja auch vielleicht eher so dieses perfektere Leben gelebt hast und dann hat sich das ja plötzlich verändert. Und du sagst ja, seitdem lebst du auch eigentlich ein authentischeres Leben. Magst du da mal vielleicht so ein paar Beispiele machen, was sich konkret so im Alltag, vielleicht auch im Umgang mit deinen Kindern verändert hat, was dich authentischer macht?
Also, es ist bei uns natürlich jetzt dadurch, dass wir jetzt eine, dass ich einfach alleine lebe, mit den Kindern natürlich, aber jetzt keine Erziehungsperson mehr, zumindest dauerhaft an meiner oder unserer Seite habe, ist es natürlich, muss ich es weitestgehend selber organisieren und dann ist es halt auch mal so, dass mal der Fernseher eingeschalten wird zwischendurch, kurz oder so, oder dass man halt, also dass es halt, oder die Hausaufgabe erst abends gemacht wird, weil der Tag halt so voll war oder so. Und dass es halt, dass es halt eben nicht so das Perfekte ist, oder dass die Pausenbrote in letzter Minute fertig werden, bevor der Bus kommt oder so. Und also das ist halt ganz normal. Der Alltag ist halt irgendwie mit kleinen Kindern oder mit Kindern generell bisschen turbulent und dann muss man halt, also es ist halt jetzt viel flexibler. Früher war ich immer so der Meinung, okay, das muss so und so und so. Es muss, also die Sachen müssen in einer bestimmten, wir müssen um 6 Uhr Abend essen und die Kinder müssen um 8 im Bett liegen und so weiter. Natürlich gibt es dieses Konstrukt immer noch, ne? Aber die Kinder werden ja auch größer, da lockern sich manche Sachen natürlich auch. Und ich bin mache mir aber auch selber nicht mehr diesen enormen Druck, wenn es halt erst um 7 Abendessen gibt, dann gibt es halt um 7 Abendessen oder so diese ganz krassen Strukturen oder dieses, das ist bei mir nicht mehr. Und auch nach außen hin, dieses, okay, wir sind die perfekte Familie, es ist alles happy und so. Ich versuche diesen Schein auch überhaupt nicht aufrecht zu erhalten. Ich sehe da auch gar keinen Sinn mehr dahinter. Also für mich erschließt sich das überhaupt nicht mehr, warum man das irgendwie nach außen hin so kommunizieren sollte. Also für mich ist es so, das ist, jeder weiß, in jeder Familie und zu gewissen Zeitpunkten gibt es irgendwie Reibungspunkte oder was weiß ich was. Es wird nie in jeder Familie immer alles perfekt glatt laufen. Das weiß man einfach und ich finde, man muss auch nicht so tun, als wäre es so. Es gibt natürlich Zeiten, da hast du das Gefühl, wow, gerade läuft es echt mega, alles Bombe und so, ist ja auch schön. Und dann kann man da ja auch super dankbar sein und das ja auch feiern quasi, ne? Also sich darüber freuen, aber es kommen ganz sicher auch andere Zeiten, wo es halt nicht perfekt läuft und nicht perfekt.
Ja, und da dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, es ist ja auch nicht so, dass das Eltern immer in der Hand hätten, wie es läuft.
Ja, genau.
Ich glaube, das erwarten Eltern ja auch oft von sich. Sie, natürlich sind Eltern die Erwachsenen, die Führungspersonen in der Familie und versuchen so diesen Rahmen vorzugeben. Nur, du hast jetzt auch gerade so schön gesagt, diesen Rahmen kann es ja geben, ja, dass die Kinder natürlich auch ihre Grenzen spüren, nur wie gesagt, dieser Rahmen wird ja auch wieder weiter, wenn die Kinder älter werden. Ja. Und doch braucht es ja so ein bisschen diese Flexibilität. Und wenn dann dieses starre Konstrukt dazu führt, dass man sich selber eigentlich nur noch unter Druck setzt und denkt, oh Gott, es ist 6 Uhr, wir müssen nach Hause, dann gibt einem eigentlich ja dieser Rahmen gar nicht mehr so sehr die Sicherheit, sondern dann geht ja auch also einiges an Genuss verloren. Also ich höre jetzt dann die Eltern, die sagen, ja, aber wenn ich mich nicht daran halte, dann habe ich am anderen Tag die Quittung so ungefähr. Ja, genau. Die Kinder durch den Wind und dann, also deswegen, es hat ja schon auch, ein gewisser Rahmen hat definitiv Sinn und je nachdem, wie die Kinder auch wieder von ihrem Temperament sind, brauchen sie dann mehr oder weniger.
Das stimmt. Was
ich eigentlich sagen würde, ist, dass ja auch die Kinder immer wieder so Schübe haben, also so einfach Entwicklungsphasen, in denen es auch mit Kindern herausfordernder ist.
Ja, absolut. Ja,
das heißt, wenn ein Kind jetzt in der Wackelzahnpubertät ist, ja, so kurz vor der Einschulung oder in der ersten Autonomiephase, dann erfordert das ja auch wahnsinnig viel Geduld und vor allem auch Zeit. Also ich glaube, jede Mama weiß, wenn man Kinder da drin setzt, machen sie das Gegenteil.
Genau.
Oder wenn man gestresst ist und pünktlich irgendwo ankommen will, dann macht ein Kind extra langsam, ja, um zu entschleunigen.
Richtig.
Auch da, finde ich, ist es so dieses zu sagen, okay, das läuft jetzt gerade unperfekt, vielleicht sind wir auch unpünktlich.
Ja.
Doch, darf das jetzt so sein?
Genau.
Vielleicht, um sich selber diesen Druck auch zu nehmen. Ich weiß nicht, ob du solche Momente auch kennst oder ob du in dem Bereich auch anders damit umgehst in der Zeit.
Absolut. Also ich meine, natürlich, schwierig ist es natürlich, jetzt sind alle drei sind Schulkinder und da ist natürlich schon so, dass der Bus fährt, wenn der Bus fährt. Auch wenn dann nicht der perfekte Socken oder nicht das perfekte T-Shirt zur Hose gefunden wurde und so, der fährt. Natürlich ist es da schwieriger, sich den Druck zu nehmen. Da versuche ich dann halt einfach früher aufzustehen und so weiter. Aber es gibt schon noch Situationen, wo es dann trotzdem stressig wird, weil einer der Jungs halt nicht fertig wird oder weil es halt irgendwie, weil er unzufrieden ist. Und ja, das gibt es schon noch. Aber so die Hebel, die man so hat, oder finde ich, also auch jetzt, wenn ich verabredet bin mit Freunden oder so, dann komme ich halt eine Viertel oder eine halbe Stunde zu spät. Aber wir kommen alle in einer einigermaßen guten Laune an und hatten vorher keinen riesengroßen Streit. Und dann ist es halt so. Da ist mir das eigentlich wichtiger. Oder ja, auch jetzt generell diese Klamottenthematik. Bei einem der Jungs war es häufig so, dass der halt, der hat eine genaue Vorstellung von dem, was er anzieht. Und auch bei niedrigeren Temperaturen war das dann vielleicht, also ja, hat er sich nicht super warm angezogen. Aber dann habe ich halt die Jacke eingepackt und habe dann gesagt, ja gut, du wirst jetzt nicht erfrieren, dann gehst du jetzt halt so. Und dann, wenn es ihm kalt wurde, dann sagt er schon, gib mir eine Jacke. Aber ich habe halt dieses, du musst aber, es hat nur 5 Grad, du musst jetzt unbedingt und so und du musst eine Mütze aufsetzen und so. Das mache ich nicht mehr.
Also du überlegst dir gut, welchen Kampf du kämpfen willst, oder? Weil
ich das
so den Unterschied klar gemacht. Es gibt die Momente, wie du sagst, der Bus fährt oder es gibt einen wichtigen Termin in der Arbeit, dann musst du da pünktlich sein. Und dann darf es auch diese Tage geben, an denen ist es halt stressig. Das ist auch das, was wir ja anfangs gesagt haben. Das lässt sich, glaube ich, auch gar nicht verhindern. Also ich weiß nicht, ob es da draußen in irgendeiner Familie so ist, dass es diese stressigen Momente, wo es um Zeitdruck geht, dass es die Momente nicht gibt. Ich glaube, die gibt es einfach überall.
Nee, ja, ich denke auch.
Das ist genau.
Das ist ja auch normal und das ist ja auch das, was man kompensieren kann.
Ja, genau. Und das sich auch einzugestehen, das war halt einfach total stressig. Ja, das war so. Und also deswegen geht die Welt nicht unter.
Genau.
Vielleicht war ich nicht perfekt geduldig, weil ich ja vielleicht den Tag davor den ganzen Tag geduldig war. Also ich glaube, auch sowas ist so wichtig, sich dann auch zuzugestehen, dass man dann nicht immer perfekt reagiert. Und ich glaube, alle, die sich auch ein bisschen mit Bedürfnisorientierung beschäftigen, wissen ja auch, dass, so wie du gesagt hast, es dann wichtiger ist, in anderen Situationen vielleicht lieber mal 10 Minuten zu spät zu kommen und dafür aber die Verbindung halt nicht verloren zu haben.
Ja, genau.
Und da geht es auch ein bisschen um Abwägen, so wie du es gerade schön mit dem Beispiel
hast. Ja, also das ist bei mir auf jeden Fall. Das habe ich auch in den letzten Jahren einfach gelernt oder für mich festgestellt, dass mir das dann einfach so wichtiger ist. Und dann ist es halt so, dann sind wir halt eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde zu spät zum Grillen, dann ist es halt einfach so. Es gibt schon natürlich so, wie wir schon gesagt haben, so ein Rahmen sollte natürlich schon gegeben sein und es gibt Regeln und so weiter, aber die sind bei mir nicht mehr zu starr, sage ich mal. Also zu welchem Preis dann auch, das ist dann immer irgendwie die Überlegung, ne?
Auf Kosten der Verbindung sollte es nicht sein. Das ist
toll.
Also wie gesagt, in manchen Momenten geht es nicht anders und dann ist es eben auch mal so, dass der Druck da ist. Ich denke, das dürfen wir einfach so mitgeben und stehen lassen.
Auf jeden
Fall. Ist ja auch so, Maria, du arbeitest ja auch wieder. Du hast ja 3 Kinder und arbeitest jetzt und bist ja, in diesen Momenten ja auch, bei der getrennt erziehenden Zeit, auch alleine. Wie schaffst du das denn? Hast du da vielleicht für alle, die vielleicht auch überlegen, wieder einzusteigen oder die vielleicht manchmal auch strugglen mit Arbeit und Familie und einen Hut zu bekommen, hast du da Dinge, die für dich gut funktionieren?
Ja, also natürlich muss man sich selber ganz gut organisieren, wenn man das alles unter einen Hut bringen möchte. Und für mich funktioniert es aber ganz gut, ich brauche schon Struktur so ein bisschen. Also ich brauche meine Abläufe und meine Routinen so ein bisschen. Und ich stehe morgens ein bisschen früher auf, um direkt so ein bisschen Yoga und so zu machen, bevor ich das Haus verlasse und bevor die Kinder dann wach werden und so weiter. Und dann starte ich schon motiviert in den Tag und es sind nur 5 Minuten oder so, die man dann früher oder 10 Minuten, die man aufsteht, aber dann starte ich schon ganz anders in den Tag, bin motivierter und habe irgendwie Lust, es anzugehen und es durchzuziehen. Und mit Kindern ist halt Organisation einfach alles und vielleicht auch so ein bisschen so ein Netzwerk. Also gut ist natürlich auch, wenn man noch so zurückgreifen kann auf vielleicht Oma, Opa mal im Notfall oder so, wenn man so ein bisschen Unterstützung noch von außen hat, ist natürlich auch super. Und es hilft natürlich auch, wenn man einen Job hat oder einen Chef hat, der flexibler ist und so weiter, dann nimmt es ja auch wieder so einen gewissen Druck, ne? Wenn man jetzt weiß, okay, wenn ich jetzt heute 10 Minuten später auf die Arbeit komme, dann ist es jetzt nicht schlimm so, ne? Das sind ja auch so Sachen. Aber es gibt ja heutzutage, glaube ich, viele Firmen, Unternehmen und Chefs und so weiter, denen das bewusst ist. Und ich glaube, man kann das ganz gut unter einen Hut bekommen, wenn man sich selber so ein bisschen organisiert, für sich selber auch so im Alltag so kleine Inseln schafft, irgendwie so, von denen man so ein bisschen Kraft zieht. Das ist dann bei mir diese kurze Me-Time mit Sport und so oder im Bad fertig machen oder so. Wenn man sich das halt einfach so strukturiert, dass man zwischendrin so kurze Anker sozusagen irgendwie hat und dann vielleicht noch idealerweise ein kleines Netzwerk, auf das man im Notfall zurückgreifen kann und dann eben eine Firma hat, die auch flexibler in den Zeiten vielleicht ist. Oh, dann funktioniert es, glaube ich, ganz gut.
Das finde ich so wichtig, dass du es gerade ansprichst, weil ich auch immer wieder in Gesprächen mit Müttern eben erlebe, dass sie sich auch manchmal gar nicht trauen, das Gespräch mit ihrem Chef oder der Chefin zu suchen. Und es sind ja auch viele von uns, also vor allem auch Frauen, sehr angepasst und wollen jedem recht machen.
Ja. Das haben wir so gelernt.
Ja, genau. Und oft ist es ja so, dass dann diese Angst da ist, wenn ich jetzt das Gespräch suche oder was für mich einfordere, dann fällt es vielleicht negativ auf mich zurück. Und das ist sowas, was ich jetzt so oft erlebt habe. Und das ist auch was, wo ich alle Frauen unbedingt bestärken und ermutigen möchte. Oft ist es ja so, dass einfach diese Arbeit so wertvoll für den Arbeitgeber ist, dass es meistens durch ein Gespräch, wo auch ganz klar die eigenen Bedürfnisse zum Ausdruck gebracht werden, es eigentlich nur besser werden kann. Weil ja auch der Chef, die Chefin viel mehr davon hat, wenn die Person dann mit Herzblut da ist, weil was bringt einem Unternehmen eine gestresste Mama, die ab 12 nur aufs Handy guckt, weil sie Sorge hat, irgendwie zu spät zu kommen, um ihr Kind in der Kita abzuholen. Also ich habe zum Beispiel deswegen mit meinen Mitarbeitern immer die Regel, wenn Ferien sind, dann können sie frei nehmen, ja, oder sich dann so absprechen, weil ich genau weiß, was bringt mir das, wenn die Mama dann zu Hause ist im Homeoffice und 2 Kinder da zu Hause hat und total gestresst ist, dann machen die halt dann oft Überstunden davor, dass sie sich diese Zeit dann frei nehmen können und auch diese Flexibilität. Also ich finde auch, dass da auf Seiten von Arbeitgebern sich einiges tun darf.
Ja. Ist aber auch gut, finde ich. Und es ist aber auch so, ein Arbeitgeber hat mal zu mir gesagt, also eigentlich würde ich viel lieber noch viel mehr Mütter einstellen, weil die sind dann effektiv und motiviert, wenn sie auf der Arbeit sind. Ja. Und das ist, glaube ich, schon so. Die meisten, die ich kenne, die meisten Mütter, die sind, also die haben schon auch Lust auf ihren Job, die wollen es ist ja eine bewusste Entscheidung auch, dass du das und die sind dann auf jeden Fall motiviert und das ist ja, davon profitieren ja beide Seiten, auch der Arbeitgeber und das, wenn man sich da, wenn man da flexibel eben ist, es kommt natürlich darauf an, in welchem Beruf, ne, ist ja ganz klar, eine Krankenschwester kann jetzt vielleicht oder eine OP-Schwester kann jetzt vielleicht in der Not-OP nicht so, also natürlich ist es unterschiedlich, ne? Aber das profitieren ja beide Seiten davon, wenn man es flexibler macht, weil die Mama ist wahrscheinlich motivierter, kann effektiver arbeiten und der Arbeitgeber hat dann halt eine Arbeitskraft, die im Idealfall mehr, was heißt leistet, aber die halt einfach sich besser einbringen kann und so weiter. Also ist ja schon so.
Schau mal, da ist der Daumen hoch. Ich weiß nicht warum, aber... Es kam gerade automatisch, für alle, die gerade das Video gucken, der Daumen hoch kam, weil ich das, was Maria gesagt hat. Und manchmal ist die Technik so lustig, Maria, wirklich regelmäßig so kleine Lacher, weil Sachen passieren, mit denen ich nicht rechne.
Ja, aber das macht es auch authentisch, siehst du?
Ja, genau. Sehr authentisch dafür. Hast du denn für Mütter, die vielleicht auch mehrere Kinder haben, wenn die vielleicht auch oft auf sich allein gestellt sind, also es gibt ja auch zum Beispiel viele Mütter, die auch unter der Woche komplett allein sind, weil vielleicht unterwegs sind und hast du da nochmal so ein paar Dinge, die dir im Alltag wirklich helfen, gerade auch mit mehreren Kindern?
Also bei mir war das mit dem Druck einfach die Sache, dass ich mir selber den Druck rausgenommen habe. Was ich auch immer wichtig finde, ist, uns selber halt auch Fehler einzugestehen, weil ich ganz ehrlich, Es ist schon so, wenn ich dann die drei ins Bett bringe abends, es dauert schon lange und ist auch oft so, dass ich abends dann danach noch an den Laptop muss, weil ich noch arbeiten muss und so weiter. Und das ist natürlich eine gewisse Art von Druck und dann stresse ich mich und so weiter. Und wenn ich dann wirklich mal lauter werde oder wenn ich mal irgendwie überreagiere oder ich bin hundemüde, ich habe 3 Tage kaum geschlafen und bin gereizt und so, dann finde ich es immer ganz wichtig, dass man danach mit den Kindern spricht dann, dass sie wissen, okay, es ist halt, wir sind alle Menschen, das erwarten wir ja von der Gegenseite auch, wenn meine Kinder sich falsch verhalten, ist ja okay, es sind alle Menschen, aber dann erwarte ich ja schon, dass irgendwann, dass man dann drüber spricht, ne? Und ich spreche auch immer ganz viel an, also es läuft nicht perfekt, aber ich habe auch nicht mehr den Anspruch, dass es perfekt laufen muss. Ich glaube, das ist, wenn du dir selber den Druck so rausnimmst, so ein bisschen, dann läuft es auch einfach so ein bisschen besser, auch für dich besser, weil du bist dann automatisch entspannter und nicht mehr so gestresst und bist halt ausgeglichen. Und das überträgt sich ja auch auf die Kinder. Ich meine, das kennen
wir ja. Erwartungshaltung. Ja, das ist natürlich, die Erwartungshaltung hier oben ist und jeden Tag nicht hinkomme, dann ist immer dieser latente Frust und die Unzufriedenheit.
Genau.
Wenn du einfach sagst, es ist mal stressig, es läuft am Abend bei der Einschlafbegleitung mal einfach scheiße. Ja. Oder es ist so, dass ich mal ungeduldig werde, wenn ich pünktlich sein will. Dann ist die Erwartungshaltung hier und dann kannst du auch milder mit dir sein. Ich glaube, da gehört auch wahrscheinlich rein, dass wenn es dann schiefgelaufen ist, das übe ich mit Eltern ja auch ganz viel auf meiner Bindungsinsel, dass es dann auch okay ist, sich möglichst schnell wieder zu verzeihen. Also einen Fehler anzusprechen, nur dann auch zu sagen, hey, heute war ich auch einfach erschöpft und sich zu überlegen, woher kommt es, wie kann ich gut für mich sorgen, das ist vielleicht morgen ein anderer Tag.
Genau.
Das gehört da auch rein. Oder?
Also keine Ausreden und Rechtfertigung, aber dass man halt einfach darüber spricht, finde ich irgendwie. Ja. Und man darf schon auch dann, wenn Sachen mal gut laufen, man darf das schon dann auch sich selber nochmal ins Gedächtnis rufen und sagen, hey, schau mal, was du eigentlich heute alles geschafft hast. Aber dann ist es aber am nächsten Tag auch gar nicht schlimm, wenn du die Sachen, die du dir vorgenommen hast oder so, nicht schaffst. Aber dass man sich selber so ein gesundes Mindset bisschen antrainiert, dass man die guten, weil ich finde, wir generell haben die schlechten Sachen sind so viel präsenter in unseren Köpfen, finde ich oft, als die positiven. So. Die negativen Sachen sind so stärker, finde ich, so vom Gefühl her. Ja? Ich meine, es sind ja Nachrichten auch, die schlimmen Nachrichten sind ja so viel stärker als die positiven eigentlich, oder?
Bei Instagram, die ganzen negativen Sachen laufen bei Instagram von der Reichweite viel
richtig,
besser,
richtig.
Ich glaube, die Menschen sich über diesen Schmerz von anderen, ich weiß es nicht, vielleicht ist es einerseits das Aufwerten, weil ich dann merke, bei denen läuft es vielleicht schlechter und vielleicht auch einfach das, wenn man sich darüber spürt, dass da was Schmerzhaftes ist. Ja, es ist so diese, man sagt ja auch jetzt wertend Sensationsgeilheit dazu. Das ist dass wir Menschen eher immer den Fokus eigentlich auf dem Negativen
haben. Ganz aber dass wir halt im Alltag auch sehen, okay, schau mal, das war echt gut und so, und auch bei unseren Kindern, dass wir da auch sehen, dass die viele Sachen gut machen und so. Nicht nur immer die Zimmer schon wieder nicht aufgeräumt oder Hausi schon wieder die Hälfte vergessen oder schon wieder eine 4 mit nach Hause gebracht oder so, dass wir auch die positiven Sachen einfach auch stärker wahrnehmen und so. Und dass wir trotzdem eine gewisse Dankbarkeit irgendwie permanent irgendwie haben. Und also für mich ist, ich kann keinen allgemeinen Tipp geben, wie schafft ihr einen Haushaltsroboter an, dann hast du keinen Stress mehr oder so. Aber es ist...
Die innere
Haltung, auf jeden Fall, das hat sich bei mir in den letzten Jahren auf jeden Fall ganz, ganz stark verändert. Und ich finde, für mich und für meine Familie, finde ich es viel positiver einfach. Und ich glaube, das ist der Tipp, der für viele funktionieren kann, glaube ich. Und ich habe keinen so einen Einheitstipp, bis auf das, was ich vorhin natürlich gesagt habe.
Also wie hast du es geschafft, in diese Haltung zu kommen? Also du hast gerade schon gesagt, das sind darüber sprechen, das sind wahrscheinlich das Würdigen von Dingen, die Kinder am Tag vielleicht auch ganz wunderbar gemacht haben. Also gibt es ja auch diese kleinen Rituale, vielleicht darüber zu sprechen, was heute schön war.
Und das stimmt, das haben wir beim Abendessen gemacht, ja. Das ist auch, wenn wir zusammensitzen, dann haben wir das ist wieder so ein bisschen eingeschlafen, fällt mir jetzt ein, weil es halt im Alltag oft, aber jeder erzählt dann 2 schlechte Sachen, die ihm nicht gefallen haben und 3 gute, aber die guten am Schluss auf jeden Fall.
Ja.
Aber dass man halt so über den Tag spricht miteinander und auch, dass die Kinder mal so ein bisschen reflektieren, weil die Kinder machen das sonst, also nicht alle meiner Kinder reflektieren sonst, aber dann fangen die an, so ein bisschen drüber nachzudenken. finde ich.
Ja, was ich auch immer als Lehrerin regelmäßig gemacht habe, ist mir ein Feedback eingeholt. Also so nach dem Motto, wie geht's euch gerade oder wie fühlt ihr euch? Das dann anonym immer gemacht. Einfach um zu gucken, wenn man selber ja auch eine ganz andere Wahrnehmung von sich selbst auch hat.
Absolut, ja.
Um von den Kindern das mal so einzuholen, wie sie es empfinden. Weil das Spannende ist auch, das sehe ich jetzt auch wieder, weil ich mich so viel mit Geschwisterforschungsergebnissen beschäftige. Wenn man Kinder in der Familie was fragt und das andere Kind befragt, sind es meistens riesige Unterschiede. Das heißt, jedes Kind nimmt Sachen in der Familie ganz anders wahr. Total spannend. Also es gibt ganz krasse subjektive Wahrnehmungen in Familien.
Ja, das glaube ich.
Und ist ja auch, wenn du Erwachsene fragst und Geschwister befragst, dann sagen die, ja nee, ich hatte voll, also nee, mein Papa war voll liebevoll und die andere sagt, nee, mein Papa war total autoritär.
Ja.
Total spannend. Und deswegen finde ich das auch mit mehreren Kindern so wertvoll, immer mal wieder zu gucken, wie geht's denn eigentlich meinen Kindern, vielleicht auch mit mir oder mit dem, wie ich mit dem Kind umgehe, finde ich auch immer schön, da ins Gespräch zu kommen, weil wenn die älter sind, geht es dann ja auch schon, dass man da wirklich darüber sprechen kann in so einer kleinen Familiensitzung oder so, das empfehle ich.
Ja, genau. Genau, das finde ich auch immer ganz schön. Natürlich ist es dann bei drei Jungs manchmal so, manchmal hat man mehr Lust darauf, manchmal weniger, aber wenn man so ein bisschen anfängt, dann kommt es normalerweise schon irgendwie. Dann haben die haben schon ein Mitteilungsbedürfnis und die können ja schon auch reflektieren. Aber das ist auch was, das finde ich auch, also Kommunikation generell finde ich einfach so wichtig irgendwie, weil wir es im Alltag, finde ich, oft verlernt haben, richtig zu kommunizieren. Wir sind dann nur frustriert, weil das und das schon wieder so und so ist, aber so richtig, so offene Kommunikation, findet nicht so oft statt. Aber das finde ich ganz wichtig, weil das möchte ich ja von meinen Kindern auch. Also ich finde es ganz wichtig, dass man...
Mit deinen Jungs, ja oft ist es ja so, dass, also so höre ich das immer, mein Kind ist überhaupt nicht bereit dazu, jetzt darüber zu sprechen. Ja, also blockiert oder will nicht, oder gerade wenn was schiefgelaufen ist, schämen sich Kinder ja auch oft, wenn es wenn sie genau wissen danach, oh, da weiß ich keine Glanzleistung von dir.
Ja.
Dann ist es sowas, was du, also wo du mit zu deinen Kindern einen Zugang findest? Und also, wie machst du das?
Also es ist schon so natürlich, das kommt, hängt von der Situation ab natürlich. Also es ist schon oft so, wenn es eine Situation ist, die ist unangenehm für das Kind, dann ist es schon oft mal so, dass erstmal blockiert wird. Aber normalerweise spätestens beim Zu-Bett-Gehen ist es dann so, weil da habe ich die ja dann auch alle mal einzeln. Ehrlicherweise ist es natürlich so, dass unter der Woche im Alltag, ne, also zwischen Arbeit, Schule, Lernen, Hausaufgaben, Haushalt und so weiter, ist es schon so, dass ich nicht exklusiv Zeit mit jedem Einzelnen so richtig habe, weil es halt einfach die Zeit nicht hergibt. Aber wenn ich die abends ins Bett bringe, dann ist es immer so, da ist dann der Moment eigentlich, wo ich nochmal an die rankomme, und da, wenn es tagsüber nicht geklappt hat und das Kind komplett blockiert hat und darüber nicht sprechen wollte, was ja irgendwie auch okay ist, dann ist eigentlich das so der Zeitpunkt, wo es meistens funktioniert und wo die sich dann nochmal öffnen, tatsächlich. Das funktioniert für mich ganz gut. Natürlich muss man das dann auch ein bisschen einkalkulieren, weil wenn man dann, so wie ich, manchmal abends noch an den Laptop muss und weiß, okay, ich muss noch 1-2 Stunden arbeiten, dann muss man halt genug Zeitpuffer einplanen beim ins Bett bringen, aber oder halt den Laptop zulassen, je nachdem, wenn es geht, wie auch immer. Aber das ist so der Zeitpunkt am Tag, wo sie am zugänglichsten sind, würde ich sagen. So vom ins Bett gehen. Da ist es ja dann auch so, dann sind die eh kommunikativer, weil dann noch kann man noch 5 Minuten rausschlagen, vielleicht so. Ansonsten noch ein bisschen. Ja. Und irgendwie ist dann die Stimmung auch normalerweise ruhiger. Es ist nicht so zwischen Tür und Angel. Und
genau, das ist auch so ein schönes Ritual, weil ich empfehle ja auch immer zum Beispiel die Hierarchie in der Geschwisterbeziehung einzuhalten, also dann vielleicht irgendwie mit dem Jüngsten zu starten und dann mit dem Älteren, genau.
Ja.
Und das mit der Explosivzeit, das möchte ich auch unbedingt noch betonen, weil das ist ja auch sowas, es hört sich ja in der Theorie immer total schön an, mit dem Kind dann noch viel Explosivzeit zu verbringen, nur in der Umsetzung jetzt gerade auch. Also wenn Eltern alleinerziehend sind oder wenn einfach nicht so viel Unterstützung da ist, ist es einfach in der Umsetzung oft schwierig. Und deswegen finde ich auch, wenn ich jetzt von Explosivzeit spreche, das habe ich auch im Geschwisterbuch geschrieben, dann ist es viel, viel wichtiger, diese kleinen Momente, die du vorher auch schon angesprochen hast,
Ja, genau.
zu würdigen. Also, und dann solche kleinen Rituale, das können ja auch nur 5 Minuten sein. Und ja. Wenn ich da wirklich achtsam bei einem Kind bin, dann ist das ja eine Form von Exklusivzeit.
Genau.
Und da auch bitte den Anspruch runterfahren, denn ich weiß, viele Eltern haben latentes Gefühl, ich kann meinen Kindern nicht gerecht werden. Mhm. Ja, ich bin drei Kindern, ich kann's irgendwie, kann denen nicht gerecht werden. Das ist echt ein Riesenthema, auch dieser Glaubenssatz, ich reiche nicht aus, ich bin nicht gut genug. Und da möchte ich auch alle ermutigen, sich da selbst irgendwie liebevoller zu begegnen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das hat mit der inneren, das ist auch diese innere Haltung so ein bisschen. Ja. Aber es bedarf halt so ein bisschen Arbeit, finde ich. Ja. Und vor allem, also und man muss sich halt viel mit sich selbst auseinandersetzen. Das ist irgendwie was, glaube ich, was ich in jungen Jahren überhaupt nicht getan habe. Da habe ich überhaupt über sowas überhaupt gar nicht nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis halt an der Punkt kam und bis man gemerkt hat, okay, da so irgendwie so kann es nicht laufen, und dann hat es langsam angefangen. Es war so ein Prozess halt, und ich glaube, so geht es aber auch vielen, glaube ich.
Ja, die Kinder bringen ja auch so kleine Aufgaben für einen mit.
Ja.
Ich bin ja gerade so in meiner Kinderwunschzeit, und ich hatte jetzt einen ganz tollen Termin bei einer Dame, die Naturheilkunde macht, und die hat gesagt zu mir, es hat mich so berührt, dass in dem Moment, wo man sich ja entscheidet, Mama zu sein, dass man ja dann schon Mama ist. Also auch wenn dieses Kind noch nicht physisch da ist, ist man ja eigentlich schon Mama. Und da hat sie das auch nochmal so betont, dass einfach dieses Wesen auch selber entscheiden will, wann es kommt und eben auch mit einbezogen werden möchte. Und es geht ja quasi nicht mehr um nur zwei geht, also nicht nur um das Paar, sondern natürlich auch um ein drittes Wesen, das bestimmen möchte.
Ja, genau.
Das lässt sich auch ganz gut übertragen auf so einen Familienalltag, also jetzt unabhängig davon, ob das Kind da ist oder nicht. Es geht ja auch ein Stück weit um so eine Augenhöhe, die durch so eine Kommunikation auch gelebt wird.
Das, genau, auf jeden Fall.
Ja, so wichtig. Ja. Ach Maria, ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen.
Ich glaube,
es sind ganz, ganz viele wertvolle Impulse dabei gewesen, einfach auch um vielleicht für sich die innere Haltung zu verändern. Das hoffe ich auf jeden Fall für alle, die zugehört haben. Und ich würde am Ende gerne Maria noch dir die Möglichkeit geben wollen, dass du genau vorstellst, wie man dich findet, bei Instagram hauptsächlich, oder?
Ja,
magst du noch drüber sprechen?
Ja. Also man findet mich bei Instagram, Working Mummy heiße ich da. Da einfach gerne mal vorbeischauen. Ich habe ja schon erzählt, was man da findet auf meinem Kanal. Also ein bisschen Humor, ein bisschen Fitness, ein bisschen Alltagswahnsinn, Familienalltagswahnsinn und eben so ein bisschen auch noch von meiner Autoimmunerkrankung teile ich da. Und ja, ich freue mich über jeden, der vorbeischaut.
Also das Workout, ich sag's dir ab sofort, werde ich jeden Tag in die Story gucken. Eine Minute wird ja wohl drin sein.
Sehr gut. Es ist nur eine Minute, das ist morgens. Es kommt immer morgens, je nachdem, wann ich aufstehe. Unter der Woche schon so um 6:30 oder so. Aber ja, es ist immer morgens eine Minute, so ein kurzes Faulpelz-Workout habe ich es genannt. Weil es jetzt, extrem anstrengend ist, aber es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Auch für die innere Haltung, finde ich, wenn du so ein bisschen, wenn du schon ein bisschen mit Motivation und Sport in den Tag startest, finde ich.
Ja, total, total. Ja, ich würde euch gerne auch noch was erzählen. Und zwar, ich habe jetzt wieder einige Mails bekommen. Ganz viele Fragen zum Thema, wann startet deine Ausbildung wieder? Auf meiner Bindungsakademie sind ja schon viele wundervolle Studentinnen. Und falls du auch dazukommen möchtest, es gibt dieses Jahr wieder freie Plätze. Und du kannst dich jetzt über den Link in den Shownotes einfach für die Warteliste unverbindlich eintragen. Und dann über die Warteliste gibt es auch einen Rabatt. Und du kriegst dann auch als erstes die Mail, wenn es wieder startet, damit du dir auch sicher einen Platz in der Akademie sichern kannst. Und wenn du Fragen hast, melde dich auch gerne jederzeit per Mail. Ich bin so dankbar, weil die ersten Studentinnen werden schon im August ihren Abschluss machen und Elternberaterin sein. Das ist wirklich ein großes Geschenk. Ich hatte gestern Abend, hatten wir Beratung, also in der großen Runde, und dann habe ich gesehen, was meine Goldies schon drauf haben. Wir nennen Goldies Goldstücke. Irgendjemand hat gesagt, aus Goldstück wird dann Goldie. Deswegen sind wir die Goldies in der Bindungsakademie und freuen uns riesig. Falls du dich auch beruflich umorientieren möchtest oder dich einfach persönlich weiterentwickeln möchtest auf meiner Akademie. Ich freue mich da sehr drauf, dich begleiten zu dürfen. Ja, Maria, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Wir sind ja sozusagen Nachbarinnen, haben wir festgestellt.
Ja. Genau, das würde mich auch sehr freuen.
Also ganz bald in meinem Garten mit einem Kaffee, würde ich sagen, oder?
Sehr gut, ja. Hört sich sehr gut an. Ich bin dabei.
Ja, dann danke, dass du da warst, und für alle vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.